Er hat Aliyah verlassen, den Leib des Himmels. Heilig, heilig, heilig. Es ist der Wanderer auf steinigem Weg. Feuer und Sand verschwören sich gegen unseren Herrn. Er hat keine Augen und doch sieht er. Heilig, heilig, heilig. Ein Dämon auf seinen Schultern. Für den Preis des Martyriums löste er die Gleichung. Der Mond fällt, Muad'Dibs Lieder.
Nach 7 Tagen fieberhafter Aktivität kehrte im Palast eine unnatürliche Stille ein. Auch an diesem Morgen sprachen die Menschen im Flüsterton, die Köpfe zusammengesteckt, und sie gingen leise. Eine Abteilung der Palastwache, die vom Dienst am großen Tor der Zitadelle zurückkehrte, zog fragende Blicke und missbilligendes Stirnrunzeln auf sich, als die Ankömmlinge unbekümmert herumstapften und geräuschvoll ihre Waffen wegstellten. Doch bald hatten die Wachsoldaten die Stimmung im Palast begriffen, und auch sie begannen sich in dieser verstohlenen Art zu bewegen. Noch immer wurde über den Steinbrenner gesprochen, obwohl die Aufregung der ersten Tage sich gelegt hatte.
»Elba ist ein Idiot«, erklärte ein Mann der Palastwache seinen Kameraden. »Er sagt, er begehe lieber Selbstmord, als dass er sich künstliche Augen einpassen lasse.« »Dieses dauernde Gerede über Augen geht mir allmählich auf die Nerven. Vorgestern kam Muad'Dib an mir vorbei und nannte mich mit Namen. Ich möchte wissen, wie er ohne Augen sehen kann. Immer mehr Leute verlassen die Stadt, habt ihr gehört? Es herrscht große Angst. Und die Naibs wollen sich zu einem großen Rat im Sid Schmakab versammeln.«
»Was haben sie mit dem Hofpriester gemacht?« »Ich habe gesehen, wie sie ihn zum Verhör gebracht haben. Das muss man sich vorstellen. Korba, ein Gefangener!« Trotz der Stille im Palast war Chani früh aufgewacht. Wütender Hunger machte sich bemerkbar, als sie sich aufrichtete, und sie aß von den Dingen, die neben ihrem Bett auf einer Platte lagen. Gewürzbrot, ein fetter Käse, Früchte. Während sie aß, erwachte Paul neben ihr und setzte sich aufrecht. Seine augenlosen Höhlen blickten ins Leere. Sein Gesicht war eine starre Maske. Chirurgen hatten seine erblindeten Augen und alles von der Strahlung verbrannte Fleisch entfernt. Injektionen und Tinkturen hatten das dickere, weniger empfindliche Gewebe seines Gesichts gerettet, aber Chani hatte das Gefühl, dass die Strahlung tiefer gegangen war. Paul merkte, dass sie aß. Er beugte sich zu ihr und machte eine unbestimmte Handbewegung zu der Platte mit den Speisen. »Liebes, es gab keine Möglichkeit, dir das zu ersparen«, sagte er. »Bitte glaub mir.« Chani bezwang ein nervöses Zittern, als er diese leeren Augenhöhlen auf sie richtete. Sie hatte es aufgegeben, ihn um Erklärungen zu bitten. Er sprach so komisch. »Ich wurde mit Sand getauft, und es kostete mich den Glauben. Wer handelt noch in Glauben? Wer kauft ihn noch? Wer kann ihn verkaufen?« Was konnte er mit solchen Worten meinen? Er weigerte sich standhaft, künstliche Augen auch nur in Erwägung zu ziehen, obwohl er sie für die Männer, die mit ihm betroffen waren, großzügig eingekauft hatte. Als der unnatürliche Hunger gestillt war, schlüpfte Chani aus dem Bett und blickte zurück zu Paul. Sie sah, dass er müde war. Harte Linien rahmten seinen Mund ein. Das dunkle Haar stand wirr auf seinem Kopf, zerwühlt von einem Schlaf, der keine Erholung gebracht hatte. Er wirkte so melancholisch und geistesabwesend. Der Wechsel von Wachen und Schlafen konnte diesen Zustand nicht verbessern. Sie trat wieder ans Bett, beugte sich über ihn und strich ihm übers Haar. »Mein Liebster«, flüsterte sie. »Mein Liebster.« Er legte die Arme um sie und küsste ihre Wangen. »Bald werden wir in unsere Wüste zurückkehren«, wisperte er. »Nur noch wenige Dinge bleiben hier zu tun.« Er fühlte ihr Zittern, zog sie fester in seine Arme und murmelte: »Fürchte mich nicht, meine Sihaya. Vergiss das Geheimnis und nimm die Liebe an. Liebe hat nichts Geheimnisvolles. Sie kommt vom Leben. Fühlst du das nicht?« »Ja.« Sie legte eine Handfläche an seine Brust und zählte seine Herzschläge. Eine magnetische Kraft hüllte sie ein. »Ich verspreche dir eines, Liebes«, sagte er. »Unser Kind wird über ein Reich herrschen, das meins im Vergleich unbedeutend erscheinen wird.« »Aber wir sind jetzt hier«, sagte sie mit trockenem Aufschluchzen. »Und Ich fühle, dass wir so wenig Zeit haben.
Wir haben die Ewigkeit, Liebes.
Du magst die Ewigkeit haben. Ich habe nur das Jetzt.
Aber dies ist die Ewigkeit. Er streichelte ihren Kopf. Sie schmiegte sich an ihn. Der Druck bewegte das Leben in ihrem Leib. Sie fühlte, wie es sich regte. Paul fühlte es auch. Er legte die Hand auf ihren Bauch und sagte:
Ah, kleiner Herrscher des Universums, warte deine Zeit ab. Dieser Moment ist meiner.
Sie wunderte sich, warum er das Leben in ihr immer im Singular bezeichnete. Hatten die Ärzte es ihm nicht gesagt? Sie suchte in ihrem Gedächtnis, verblüfft, dass das Thema nie zwischen ihnen erörtert worden war. Bestimmt musste er wissen, dass sie Zwillinge trug. Sie zögerte im Begriff, die Frage zu stellen. Er musste es wissen. Er wusste um all die Dinge, die sie ausmachten. Sie sagte:
Ja, Liebster, dies ist für immer. Dies ist wirklich.
Und sie schloss die Augen, dass der Anblick seiner schwarzen Höhlen ihre Seele nicht vom Paradies zur Hölle dehne. Gleichgültig, in welcher Magie er ihrer beider Leben verschlüsselt hatte, sein Körper blieb wirklich. Seine Worte und Zärtlichkeiten waren nicht zu leugnen. Als er aufstand, um sich für den Tag anzukleiden, sagte sie:
Wenn die Leute nur deine Liebe kennten.
Aber seine Stimmung hatte sich gewandelt. Du kannst Politik nicht auf Liebe aufbauen, sagte er trocken. Die Leute sind an Liebe nicht interessiert. Sie ist zu unordentlich. Sie ziehen Despotismus vor. Zu viel Freiheit gebiert Chaos. Das können wir nicht gebrauchen, nicht wahr?
Und wie machst du Despotismus liebenswert? Du bist kein Despot, sagte sie. Deine Gesetze sind gerecht.
Ach, Gesetze, sagte er. Er ging zum Fenster, zog mechanisch die Vorhänge zurück, als könnte er hinaussehen. Was sind Gesetze? Versuche, die Raubtiernatur des Menschen zu sozialisieren? Das Bemühen von Machtgruppen, ihre usurpierte Herrschaft zu legalisieren? Mittel zur Durchsetzung und Zementierung von Minderheitsinteressen? Du darfst dir die Gesetze nicht so genau ansehen. Tust du es, wirst du enttäuscht und empört sein. Und die Ruhe im Lande, die dir bisher als eine heitere Ruhe erschienen war, wird Leichengeruch annehmen.
Gianni's Mund verzog sich zu einer festen Linie.
Sie konnte ihm Weisheit und Scharfsinn nicht absprechen, aber diese Stimmungen ängstigten sie. Er wandte sich gegen sich selbst und sie fühlte innere Kämpfe. Es war, als ob er aus der Maxime »Niemals vergeben, niemals vergessen« eine Peitsche gemacht hätte, um sich selber damit zu geißeln. Sie kam an seine Seite und blickte aus dem Fenster. Die zunehmende Tageshitze begann mit ihrer aufsteigenden warmen Luft den Nordwind aus diesen geschützten Breiten zu vertreiben. Der Wind malte den blassen Himmel voll Wolken, ockerfarben und gefiedert. Hoch und kalt brandeten sie mit Staubfontänen gegen den Schildwall.
Paul fühlte Chanis Wärme neben sich und für einen Moment überließ er sich der Illusion, er stünde einfach mit geschlossenen Augen da.
Aber die Zeit wollte für ihn nicht stillstehen. Er atmete Dunkelheit. Sternenlose, tränenlose Dunkelheit. Sein Leiden löste alle Substanzen auf, bis nur Verblüffung übrig blieb, wie Geräusche zu einem neuen Universum kondensierten. Die ganze Umwelt ruhte auf seinem einsamen Gehörsinn und fiel nur dann in die alten Muster zurück, wenn er Gegenstände berührte. Die Vorhänge, Chanis Hand, einen Tisch. Oft ertappte er sich dabei, wie er Chanis Atemzügen lauschte. Wo war die Unsicherheit von Dingen, die nur wahrscheinlich waren? Fragte er sich. Sein Geist trug eine solche Last verstümmelter Erinnerungen. Für jeden Augenblick Realität existierten ungezählte Projektionen, Ereignisse, denen es nie beschieden war zu sein. Ein unsichtbares Selbst in ihm erinnerte sich der falschen Vergangenheit, deren Last zuweilen die Gegenwart zu überwältigen drohte. Chani lehnte sich gegen seinen Arm. Er fühlte seinen Körper durch ihre Berührung. Totes Fleisch, getragen von Zeitströmen. Er stank nach Erinnerungen, die die Ewigkeit erblickt hatten. Die Ewigkeit sehen bedeutete aber, ihren Launen ausgesetzt sein, bedrückt von endlosen Dimensionen. Die falsche Unsterblichkeit des Orakels forderte Vergeltung. Vergangenheit und Zukunft wurden gleichzeitig. Wieder erhob die Vision sich aus ihrer schwarzen Grube und schloss sich ihm an.
Sie war seine Augen. Sie bewegte seine Muskeln. Sie führte ihn zum nächsten Moment, zur nächsten Stunde, vielleicht zum nächsten Tag. Denn die Unterbrechungen mehrten sich, bis er das Gefühl hatte, ganz in ihr zu leben. »Es ist Zeit, dass wir gehen«, sagte Chani. »Der Rat wird schon versammelt sein. Aaliyah wird mich vertreten. Weiß sie, was zu tun ist?« »Sie weiß es. Ich habe sie instruiert.«